Das ist die 5. Episode von Passion Peak und die 1. vom 22. Schön, bist du dabei. Wir starten mit viel Abenteuer ins neue Jahrzehnt. Mein Gast heute ist nämlich der David Bittner. Er ist Biologe und Abenteurer. Er ist bekannt von den Dokus über ihn, vom Schweizer Fernsehen, von seinen Vorträgen und aktuell auch vom Kinofilm «Der Bär in mir». Er ist jahrelang durch die grosse Wildnis in Alaska gereist und hat dort Bären hautnah beobachtet und zum Teil eine Art Beziehung zu einzelnen Tieren aufbauen. Wir reden zusammen, was es braucht als Abenteurer und was ihm hat geholfen, seinen Weg einzuschlagen und seine Leidenschaft für Bären auszuleben. Das Gespräch wird euch garantiert Lust auf Abenteuer und die Wildnis machen. Passion Peak, Episode 5 mit dem David Bittner. Viel Spass! Schön, hat es geklappt. Schön, hier zu sein. Ich habe mir überlegt, so ein bisschen den Einstieg, wo dass ich anfangen und so. Und habe gedacht, ich war dort an, wo wir eine Gemeinsamkeit haben. Und zwar, du hast in Bern studiert. Du bist in Bern geboren.
Sogar, ja.
Du bist aber nachher im Saanenland aufgewachsen. Mhm. Und hast nachher in Bern wieder studiert, an der Uni Bern. Hast du dann in dieser Zeit wirklich in der Stadt Bern gewohnt?
Ja, richtig. Also okay. 25 Jahre lang die Stadt Bern daheim gewesen. Und ja. Eigentlich, wenn man die ersten 2 Jahre noch dazu nimmt, sind es fast, ja, sind es gute 27 Jahre von
okay.
Meinem Leben, ja,
wow. In der Stadt. Und wie ist das so? Also, vermisst du es manchmal ein bisschen, das Stadtleben? Oder ist ein neuer Lebensabschnitt? Jetzt bist du hier und sonst in Alaska. Oder denkst du, willst du gerne wieder mal zurück in die Stadt?
Ich würde sagen, die Stadt vermisse ich nicht unbedingt, aber Bern.
Ja, okay, das kann ich gerne.
Und Bern ist halt irgendwie eine spezielle Stadt und es ist wirklich auch ein anderer Groove und eine andere Mentalität. Also wenn man es mit anderen Städten vergleicht, hat es doch auch, ich bin zwar nicht in anderen Städten daheim gewesen, aber beruflich manchmal auch dort zu tun und mit Leuten immer wieder mal. Und es ist einfach schon etwas Spezielles. Also wenn jemals zurück in eine Stadt, dann
nur
nach Bern.
Okay. Ja. Und dann hast du ja auch die Sachen gemacht, nehme ich mal an, die man als Berner macht. Ihr Aarebaden, Ausgang, ich weiß nicht, wo ist man?
Ich habe noch Wasserwerk und
Wasserwerk?
Silo,
das okay.
Sind so Gaskessel, das
okay.
Sind so Dampfzentrale.
Cool. Ja. Cool.
Ja. Im Dead End,
wenn es
ganz spät ist.
Ja, das, genau. Was man halt so als Student macht. Ja, cool. Ja, und jetzt bist du dann eben in die Wildnis gegangen, in Alaska. Es ist ein rechter Kontrast. Wie ist das? Also bist du von Anfang an ganz alleine dorthin gegangen? Oder bist du zuerst mal wie so Backpacker-Touri-mässig und hast dich dann immer weiter vorgetastet? Oder wie ist der Prozess?
Das hat sich natürlich schon entwickelt. Ich bin, dadurch, dass ich eben von 2 bis 15 in den Bergen aufgewachsen bin, nonstop draußen war, im Schnee und auch im Sommer immer. Wir waren wirklich auf dem Land, dann mal im Dorf, dann wirklich neben aussen auch daheim gewesen. Ich bin so aufgewachsen, wir waren auch nie in einem Hotel in die Ferien, wir waren einfach immer mit dem Zelt unterwegs gewesen. Das ist, alle meine Hobbys haben mit Outdoor und draussen sein, Natur zu tun gehabt. Und von dem her hat sich das halt langsam immer so ein bisschen weiterentwickelt und vielleicht der erste grosse Schritt war mal in Lappland. Mehrere Monate dort in den Ferien gesehen mit einem guten Freund, nachher das erste Mal mit einem Helikopter wirklich weit raus in die Wildnis geflogen und 3 Wochen lang mit einem Bötli, so einem unbekannten Fluss, runter. Und das hat schon sich langsam so ein bisschen aufgebaut. Und dort ist natürlich so Alaska, der grosse unberührte Wildnis, schon auf dieser Liste gestanden von ein paar Orten, die ich unbedingt hin wollte. Und ist jetzt halt bei den anderen Orten, vielleicht kommen wir noch später darauf zurück. Es ist nachher mit 25 das erste Mal nach Alaska. Nicht bewusst alleine, das hat sich einfach dummerweise, muss ich fast sagen, so ergeben. Weil einfach dann niemand hat Zeit gehabt. Ich war vorher immer eigentlich nie allein unterwegs gewesen. Das ist das erste Mal, als ich wirklich allein losgezogen bin. Aber ich habe mich so gefreut und nur weil niemand hat können, dann mitkommen, vor allem auch so lange nicht können mitkommen und vor allem auch bereit war, so viel Geld auszugeben. Weil wenn man wirklich raus in die Wildnis fliegt mit so einem Wasserflügel, das kostet auch einen entsprechenden Batzen. Für mich war das wahnsinnig viel Geld gewesen. Und auch der internationale Flug, das war ganz anders gewesen als heute. Aber ich wollte mir das nicht nehmen, ich bin halt nachher einfach alleine gegangen und hat mir im Nachhinein wirklich nicht ja, können vorstellen, wie die eine Reise nachher doch mein Leben ziemlich verändert hat.
Okay. Und das war eben der, wo, wenn ich das richtig habe, gelesen auf deiner Webseite, wo du eigentlich mehr oder weniger zuerst, glaube ich, noch für die Lachse bist gegangen, weil dich das auch immer hat fasziniert, genau. Unterwasserwelt, Fischen. Und dann bist du auf die Bären fast ein bisschen drüber gefallen.
Ja,
oder sie über dich?
Obwohl ich zwar in Bern lang daheim war, und als Berner, ja. Wo sonst viele Leute so eine Affinität haben zum Tierbär, ist das bei mir eigentlich nicht der Fall gewesen. Natürlich habe ich das interessante Viecher gefunden, aber viel andere auch. Ja. Meine Lieblingstiere waren andere gewesen in der Jugend und als Kind. Und ja, zwar schon gewusst, was eben der viel Lachs hat, wird sicher auch ein paar Bären haben. Aber die Idee war nicht, die Bären zu fotografieren oder zu beobachten auf dieser ersten Reise, sondern in die Wildnis rauszugehen und das Bild von dieser Lachswanderung. Ich habe mir eigentlich die Reise geplant nach der Lachs, dass ich okay. das Bild und die Lachs mal so darf erleben, wo ich, ja, wo mir so im Kopf rumgeschwebt ist. Sozusagen halt nachher vom Lachs ja, auf den Bär kommen durch die ersten Begegnungen, die es nachher gegeben
hat. Okay. Wow. Und dann hast du also ich bin einer, ich habe noch nie, also ich habe Militär viel draussen im Wald geschlafen, aber ganz allein habe ich noch nie irgendwie draussen im Wald geschlafen. Und das stelle mir schon auch noch recht unheimlich vor. Das steht jetzt so auf meiner Liste, die ich mal noch machen will. Aber hast du da nie irgendwie also jetzt unabhängig davon, weißt du, brenzlige Situationen mit Bären oder so, aber einfach so weit das Gefühl, ey, schaffe ich da, finde ich wieder zurück, bin ganz auf mich allein gestellt, ist das nicht zum Teil auch fast ein bisschen überwältigend gewesen?
Überwältigend ist es natürlich schon gewesen, vielleicht auch ein bisschen gesponnen, aber irgendwie, ja, es ist eigentlich ein kleiner Schritt. Es ist auch nicht etwas, wo man jetzt irgendwie spezielle Fähigkeiten dazu bräuchte. Man braucht einfach den kleinen Mut, den einen Schritt in das Wasserflügel reinzuzocken und sagen, jetzt, der bringt mich nicht mehr dort raus. Man macht den nachher wieder ab, wenn er ihn wieder kommt holen. Ja. Wie lange man auch immer das mehr geht. Bei mir war es dann das erste Mal gute 3 Monate gewesen. Es war ein kleiner Schritt gewesen, aber schlussendlich ist man dort und muss nachher mit dieser Situation zu Rang kommen, wie auch immer. Und da gibt es Höchst und Teufs und schwierigere Zeiten und sehr schöne Zeiten. Aber für mich war es auch sehr interessant. Ich habe mir eigentlich gar nicht so viele Gedanken gemacht, darum vielleicht ein bisschen gesponnen. Also allein, ich habe nachher bei der auf der ersten Reise nach 9 Wochen wirklich keinem Menschen begegnet. Und das war das einzige und das letzte Mal, wo das so extrem eigentlich, dass ich wirklich mit keinem Menschen geredet habe, mehr als 2 Monate. Kein Mensch, ja zwar ja, auf der Distanz, dass mal ein Flüger, der da irgendwie vorbeifliegt oder so, oder ganz weit weg, der kommt mal ein Bötchen nach, aber ich wollte ja bewusst wollen, den Leuten da ausweichen. Ja. Und das war eigentlich kein Problem gewesen, ja, das ist mir nicht langweilig geworden. Hast ich hatte ein Problem gehabt
mit dieser Situation. Weißt, mit dem Schuhbauen, mit dem Gesichtchen, wie bei Robinson Crusoe. Und dann hast du selbst Gespräche geführt? Oder?
Ja, doch, ich habe auch ein bisschen, haben wir zwar nicht so einen Wilson-Bastel.
Wilson, ja, genau.
Aber ich habe so die Kamera gebraucht. Das war wirklich ein Medium gewesen. Ich habe nie so viel in die Kamera reingeredet wie auf dieser also auf der ersten Reise, wo man einfach wirklich die Sachen sich selber erzählt und ein bisschen in dem Sinne jemand anders lässt, mehr teilhaben noch, als wenn man einfach auch ein bisschen Tagebuch schreibt, was ich natürlich auch immer wieder ein bisschen gemacht habe. Aber nebst dem ist die Zeit vergangen und es ist nachher aber auch nicht anders gewesen, als ich wieder zurückgekommen bin.
Ja.
Und es gibt wirklich beide Seiten, also auch heute, ich bin immer wieder nachher über die Jahre mal wieder ein paar Wochen alleine unterwegs gewesen. Ich genieße das eigentlich auch sehr.
Ja.
Ist etwas anderes, als wenn man zu zweiten oder in einer Gruppe mit Leuten oder Familie jetzt in der Ferien ist. Aber die Erlebnisse sind halt schon noch viel intensiver, wenn man ganz allein ist. Das Ganze drumherum, gerade wenn es eben so in der Wildnis ist, ist das Gefühl, wo man sehr schwer eigentlich nur mal beschreiben für die, die das ja, nicht selber eben auch erlebt haben oder das nachher zu empfinden. Und auf der anderen Seite teilt man die Erlebnisse sehr gerne und das braucht, wir machen beides gerne, dass man das auch wirklich mit jemandem zusammen geniessen, die Momente. Das ist gerade so eigentlich auch schön wie allein. Aber es ist einfach etwas anderes noch. Es sind wirklich zwei verschiedene Sachen.
Ja. Weil ich kenne es auch nur von allein reisen. Aber natürlich nicht nachher so allein sein auf der Reise, weil man meistens gleich wieder andere lernen kennen. Aber halt einfach hier mal einen Tag, dort mal einen Tag. Oder eben mit Kollegen. Und ich finde auch, beides ist schön.
Reizen, ja, genau. Absolut.
Und der ist dann, wenn ich das richtig verstanden habe, für dich die Leidenschaft Bär. Das war nicht eigentlich von Anfang an wirklich so, gewesen, was du vorher hast gesagt hast. Also es ist wirklich mehr, du bist gerne draußen, Natur und dann ist wie das Biologiestudium. Und dann ist jetzt wie der Bär nachher ein bisschen ins Zentrum gekommen von dieser Sache. Und dann später nachher auch Fotografie und selber Filmen. Nehme ich an, das ist auch mittlerweile auch eine Leidenschaft von dir. Und wie hat sich das so ein bisschen...
Hey, alles ein bisschen learning by doing. Also yeah. Am Anfang vielleicht wirklich mit Fotografie nichts am Hut gehabt, gross, sondern nimmt man einfach mal etwas mit, um dass man vielleicht ab und zu ein Bild machen und eine Erinnerung hat. Aber mit der Zeit, und ich bin natürlich auch fasziniert gewesen, Tierfilmen und Bücher, die schönen Bildbände, das ist immer etwas gewesen, was mich wahnsinnig fasziniert hat und mir überlegt hatte, wie die zum Teil eben zu diesen Bildern kommen. Und sehr schnell, als ich das erste Mal ein paar Batzeli hatte, das ist einfach immer in die Ausrüstung nachher investiert worden, für dort einfach auch qualitativ, technisch mehr Möglichkeiten nachher zu haben. Und dann merkt man natürlich nachher schon gleich einmal, dass es schon nicht das Gleiche ist, wenn man mit dem Handy ein Bild macht oder eben plötzlich halt so ein richtiges Objektiv und eine richtige Spiegelreflexkamera.
Ja.
Hinter dem Auge hat. Und das hat mich einfach fasziniert, auch sich dort zu entwickeln, weiterzukommen, besser zu werden. Wenn man natürlich dann mal Erfolg hat und so ein schönes Bild, dann treibt einem das auch fast nur noch an, noch weitere solche Bilder zu machen. Irgendwann kommt das bewegte Bild dazu, das Medium Film, wo ich sicher noch ganz am Anfang stehe. Aber es ist sicher etwas, was mir einfach auch Spass macht.
Ja.
Und wo ich auch gemerkt habe, dass das natürlich ganz zentral ist. Nicht nur für mich schöne Bilder zu haben und auch den Leuten zu zeigen, sondern auch, weil das wirklich ein zweites Standbein geworden ist. Nicht, dass man von Bildern könnte leben könnte, aber wenn man eine Geschichte erzählen will und noch gute Bilder dazu hat, dann ist vielleicht der Effekt einfach auch noch doppelt so gross, als wenn man einfach nur eine gute Geschichte hat.
Ja.
Also ist mir natürlich auch gleich bewusst worden, dass das sehr etwas Wichtiges ist. Und das ist schön, wenn man mit etwas Freude hat und es nebendran gleich auch noch gerade einen Mehrwert
kann generieren. Okay. Und dann nochmal zurück auf die erste Begegnung mit den Bären. Was ist denn in dir vorgegangen? Also was ist das?
Die allererste Begegnung?
Ja. Also ist nicht die du im Bärengrab hast gesehen,
aber wirklich so. Ja, in der Wildnis. Kann ich mich sehr gut erinnern. Dran war mit dem Elektrozaun aufbauen und einfach beschäftigt und irgendwie so eine gute Stelle gesucht und ein bisschen im Stress, es wird langsam dunkel und alles immer, der Flieger hat ja nur am Strand können landen, es war ein Haufen mit Gepäck hin und her und wo, man findet das keine schönen flachen Plätzchen plötzlich, sondern man muss dann wirklich suchen. Und dann hat man diese Stelle hin und her und einfach beschäftigt und plötzlich ich weiß noch gut, ist einfach alles ein bisschen rumgelegen, das Zelt halb gestanden, da ist irgendwie ein Pfosten drin vom Zoom, da liegen ein paar Drähte rum. Und dann Blick rauf und dann ist einfach 20 Meter aus meinem Busch, schaut mir einfach ein Bär an, und zwar ein grosser Bär. Steht einfach der und schaut mir an und das ist mir einfach...
Ja.
Das ist schon ein Moment, wo...
Hat auch das Herz schon ein bisschen aufpöppeln.
Oder aufpöppeln. Zuerst mal, ja. Und einfach einen kurzen Moment und man hört auf schnaufen, aber der Blick ist tief gegangen. Das hat dann vielleicht eine Sekunde, zwei. Ist das, aber mir ist es vorgekommen wie eine Ewigkeit. Mhm. Und dann hat er sich abgedreht und ist einfach wieder im Busch verschwunden. Und ich weiß noch, wie ich einfach völlig aus dem Müsli war. Also ganz anders als vorher. Das einfach jetzt. Und dann habe ich nur noch ganz schnell den Zaun aufgebaut. Ich habe wirklich Schiss bekommen. Und schnell geschaut, wo ist der Pfefferspray und alles. Und der war nämlich auch nicht auf dem Mann. Der war nämlich irgendwo immer dort am Boden gelegen. Und einfach ein bisschen durcheinander, chaotisch alles. Ja, und das hat mich schon recht beeindruckt. Ja. Kaum ankommen und dann wirklich so eine Bärenbegegnung. Aber auf der anderen Seite musste ich auch gleich realisieren, dass ganz viele Bären, wie bei uns auch die Wildtiere, das ist ihr natürliches und normales Verhalten, extrem scheuch sind. Mhm. Es ist das Gleiche wie hier, wo man nicht kann meinen, wir gehen in den Wald spazieren und ein Reh läuft 1-5 Meter neben dem Weg vorbei und bleibt sogar noch stehen oder höckelt noch ab. Dass sie grundsätzlich, natürlich werden sie dort nicht gejagt in diesem Katmai Nationalpark. Das ist eine spezielle Situation. Aber auf der anderen Seite ist es doch so, dass viele Bären einfach scheuch sind und einem aus dem Weg gehen. Und die allererste Reise war eben nicht in Katmai, sondern auf der Kodiak-Insel, wo die Bären auch gejagt werden. Ja. Und das konnte ich auch sehr gut selber realisieren, so durch den Wechsel von der Kodiak-Insel in Katmai Nationalpark, wie sich die Bären einfach auch anders verhalten in einem Gebiet, wo sie gejagt werden. Und dann eben auch in einem Gebiet, wo sie nicht gejagt werden. Aber eben auch der, wo sie nicht gejagt werden, sie sind immer noch sehr, sehr scheuch grundsätzlich.
Okay. Also im Sinne, dort, wo sie gejagt werden, ist halt echt der Mensch, wissen sie, ist eigentlich meine Gefahr und gehen nicht mehr aus dem Weg. Okay. Ja.
Und dort hat man natürlich nie eine Begegnung mit einem ganz grossen Männchen, wo wirklich ein Mensch, das ist einfach die Einzigen, die irgendwie haben gelernt zu überleben, neben der Jagd sind natürlich die, die am scheuchsten sich auch verhalten.
Ja, ja.
Anders ist es nachher ein bisschen mit jüngeren Bären, weiblichen Bären, die manchmal natürlich auch Opfer werden von dieser Trophäenjagd, aber natürlich sich schon vielleicht ein bisschen weniger scheuch nachher einem Menschen gegenüber, vor allem, dass es bei diesen ganz grossen Männchen der Fall ist. Und das ist zum Beispiel etwas natürlich schon vom Faszinierendsten, nachher, was ich später auch erleben durfte, die Begegnung mit diesen ganz, ganz grossen Bären.
Aber es ist noch krass, was machen sie? Also das ist wirklich Trophäenjagd oder brauchen sie das? Also
Das ist ein trauriges Kapitel, meiner Meinung nach. Ich habe nichts gegen eine nachhaltige und ökologische Jagd.
Ja.
Wenn man die Ressourcen auch nutzt. Aber im Fall jetzt von den Bären ist es eine reine Trophäenjagd. Das Fleisch wird nicht gebraucht. Mhm. Das wird die Fähle abgezogen und man nimmt den Schädel und die Kralle mit. That's it.
Und so der Bettvorleger.
Natürlich wird es verwertet von anderen Tieren dort draussen. Aber es ist das Gleiche. Der Bär stirbt eigentlich nur, weil der Mensch seinen Spass daran hat. Mhm. Und dann ein bisschen prahlen mit seiner Trophäe. Und ich finde, wenn man eine schöne Aufnahme machen kann von einem wilden Bär in seinem natürlichen Lebensraum, ist das gerade so eine wertvolle Trophäe, die man ja auch an die Wand hängen
kann. Ja, sicher.
Einfach, ja, der Bär kann tausende andere Begegnungen haben mit Menschen und andere schöne Bilder bewirken, aber der eine Schuss, der halt dann nachher auch sitzt, das Tier ist nachher einfach weg. Und unter Umständen natürlich auch für die Population als Ganzes sehr mit negativen Beeinträchtigungen verbunden, weil man, der Jäger will natürlich primär die ganz grossen Männchen als Trophäe. Und der Effekt wird sich irgendwann natürlich auch auswirken auf die ganze Population, wenn die eben gerade fehlen bei der Fortpflanzung für die nächste Generation.
Und also wie ist der, ich weiss nur, also ich habe mal gehört, ich bin nicht der Experte auf diesem Gebiet, zum Beispiel in Afrika, sei es vielmals so, das ist ja die Grosswildjagd, die ich auch, kann ich überhaupt nicht verstehen. Mhm. Aber offenbar subventioniert die zum Teil die ganzen Parks und so. Also das ist ja auch traurig, dass man wie sagt, die Leute kommen daher, zahlen ein riesen Geld, für das sie die Giraffe oder eine Leuche einschiessen, aber dafür bringt es so viel Geld ein, dass man halt, wenn man ein paar von den Jägern pro Jahr reinlässt, das wie der Park subventioniert.
Ja.
Aber das ist dann,
es gibt die Widersprüche, das ist genau das Gleiche, doch es gibt die genau gleichen Widersprüche und Gegensätze auch dort. Man darf zum Beispiel auch nicht vergessen, wenn wir zum Beispiel wieder von der Kodiak-Insel nehmen, die Bären sind, es hat Farmer gegeben, die das Land einfach in Beschlag nehmen, mit Kühen, dort sie hinkommen und Landwirtschaft wollen auch betreiben, aber vor allem mit Kühen, grosse Konflikte mit den Bären.
Mhm.
Und wenn nicht die Jäger wären gewesen, um die Bären auch zu schützen, dass es nicht gleich gar keine mehr hat, dann gäbe es das riesige, es ist das Kodiak National Wildlife Refuge, es ist ein Wildschutzgebiet dort, wo in, also besteht, es ist nicht ein Nationalpark, man kann es eben gleich, es gibt eine nachhaltige, kontrollierte Jagd, aber es waren die Jäger, die das Schutzgebiet eigentlich gegründet haben, und es sind auch die Jäger, die natürlich mit einem grossen Teil von diesen Geldern, es kostet viel, so einen Bär abzuschiessen, die genau gleich wie in Afrika eben auch dazu beitragen, dass das Schutzgebiet gemanagt und erhalten werden kann und dass das stehen bleibt. Also es ist manchmal sehr kontrovers. Ich persönlich, also eben ein gewisses Verständnis habe ich für das, aber auf der anderen Seite, ich persönlich natürlich nie, oder? Ein Bär erschiessen, sie sind für mich so intelligente, persönliche, individuelle Wesen, wir kommen nachher sicher mal darauf zu sprechen. Das ist ja, für mich natürlich, also da schaudere ich mich gerade, oder? Dass jemand kann Spass haben, so ein Lebewesen, also Spass wirklich zu töten. Ja.
Ja, das stimmt. Die andere Sache ist, wie siehst du es mit dem Bär in der Schweiz? Das ist auch immer so wieder so ein Thema. Und ja, wo, glaube ich, heiss diskutiert wird, weil als Städter findet man ja sicher super den Bär und so, aber ich glaube, die Leute im Eritz oder was da einen hatte im Oberland, die haben halt nachher gleich auch irgendwie Ängste, die man ja irgendwo auch nachvollziehen kann. Wobei es eben vielleicht so ist, wie du sagst, läuft dem wahrscheinlich nicht einfach so über den Weg. Also wie siehst du das so ein bisschen? Hat der Bär...
Das ist sehr ein emotionales Thema. Das ist ganz klar. Und es polarisiert auch sehr stark, gerade in der heutigen Zeit. Und man muss einfach ein paar Punkte, natürlich ist es verständlich, dass ich Freude an dieser Situation mit meiner Nähe auch zu diesen Tieren. Und, aber man darf einfach ein paar Sachen dort nicht vergessen. Der Bär ist immer da vorgekommen, wie die anderen grossen Raubtiere auch. Hat also in dem Sinne ein Existenzrecht. Wir Menschen haben ihn in ganz Europa verdrängt, ausgerottet, vernichtet. Und es ist jetzt eine Situation, wo man nicht einmal, wir reden nicht über, diskutieren nicht über eine aktive Wiederansiedlung, wo man irgendwann würde Bären holen und sie da aussetzen in der Schweiz, sondern es hat, zum Glück muss man auch sagen, ein paar letzte Bären gegeben, die können überleben konnten, nachdem sie in den 60er Jahren vom letzten Jahrhundert unter Schutz gestellt wurden von den Alpenbraunbären. Mit ein bisschen Nachhilfe nachher von einem Projekt von der EU, wo man ein paar Bären von Slowenien nachher ins Trentino gezügelt hat, hat sich die Population dort können vermehren, ausbreiten. Wir haben heute wieder 70, 80 Bären in Italien. Und von denen ist klar gewesen, dass es eine Frage vor Zeit ist, bis früher oder später auch der erst wieder zu uns, den Weg zu uns in die Schweiz findet. Es ist wie mit den Wölfen, es ist eine Entwicklung, die stattfindet. Wir können gar nicht... Die Tiere sind geschützt, wir haben Verträge unterschrieben, Teil von der Berner Konvention oder anderen Programm und Vereinbarungen. Also es braucht sehr viel, aber wir haben auch politische Mittel, wenn es wirklich grosse Konflikte gibt, wie so die Vergangenheit gezeigt hat. Zwei von den etwa 16, 18 Bären, die die Schweiz besucht haben, sind leider erschossen worden. Im einen Fall, vielleicht auch aus meiner Sicht, ist das gerechtfertigt gewesen. Im anderen Fall, im zweiten, eher nicht. Aber es ist halt auch die Politik, die nachher dort hineinspielt. Und ich kann die ganzen Prozesse dort sehr gut verstehen und nachher empfinden. Vor allem eben auch, was die Ängste der direkt betroffenen Leute betrifft. Ich hatte selber auch Angst gehabt. Ich weiss, was das bedeutet, wenn man nie so Begegnungen hatte mit diesen Tieren und plötzlich hat man diese Begegnung. Ich habe die natürlich ein bisschen gesucht. Die Leute selber suchen sie nicht unbedingt. Ja. Das passiert nachher einfach. Und trotzdem darf man die nachher nicht stehen und muss auch können einfach besser verstehen, das Verständnis dafür entwickeln und aufbauen und dann einfach auch helfen bei denen. Bei der Arbeit, bei den Einschränkungen, die sie zur Folge haben. Und es gibt dort schon ein paar ganz wichtige Regeln, die wir Menschen wieder anpassen am Bär. Und weil sonst das friedliche Nebeneinander, wenn ich es gerne ein bisschen ausdrücke, nicht möglich wird sein. Weil einfach es geht nicht, dass man Nutztierherden kann. Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo Bären heute vorkommen und Menschen nebenan leben, die Nutztiere haben, die nicht auch irgendwie geschützt sind. Und trotzdem gibt es selten tragischerweise nachher immer wieder mal ein Vorfall. Aber wenn man sie nicht einmal schützt in einem ersten Schritt, dann ist das Chaos und natürlich die ganz grossen Konflikte völlig vorprogrammiert. Ja. Und auch unser Verhalten, das sich in dem Sinn wieder muss anpassen muss, weil es eben auch gefährlich sein kann, wenn man sich im Berggebiet bewegt und ein paar wichtige Regeln nicht beachtet. Und wenn man sich das nicht gewöhnt ist und einfach, ich sage, so ein bisschen durch den Wald gehen spazieren, nicht mehr, wo wirklich jede Sekunde könnte ein Bär um eine Ecke kommen, vielleicht im schlimmsten Fall noch ein paar ganz kleine und die Mutter, die neben der anderen ist, dann kann das sehr schnell zu sehr grossen Problemen führen. Und da gibt es einfache Regeln, mit dem sich bemerkbar machen, dass die Bären wissen, dass da jemand kommt, ganz, ganz wichtig im unübersichtlichen Gelände, aber auch der Umgang mit Nahrungsmitteln, vielleicht eben auch der Zalaska. Ist es normal, wenn die Leute gehen spazieren im Wald, dass man schnell wie andere Sachen, die wir vielleicht in die Leine abhängen bei den Garderoben, wenn wir mit dem Hund gehen spazieren, ist der dort der Pfefferspray nebenan hängt und man den halt auch noch gerade einpackt. Es ist dort normal und solche Sachen. Ich vergleiche es immer gerne mit dem Beispiel von den Strassen und Kindern eigentlich, die sehr früh lernen, dass das Strassen und Autos sind extrem gefährlich. Und das kann vielleicht jemand, der gar keine Strassen und Autos hat, völlig nicht verstehen. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt die Situation vom Bär. Und man muss unseren Kindern auch wieder lernen, wie man muss umgehen muss, wenn man in den Wald geht, spazieren, wenn eben so ein Tier könnte auftauchen. Wenn man sich richtig verhält, und das ist ganz wichtig, ist es einfach nicht gefährlich. Dass all die Märchen und die Ängste, die ich auf gut verstehen und kann nachvollziehen. Das ist auch gut, das nährt immer auch den Respekt. Aber die Angst, dass es wirklich mit dem Lebigen und das Lebigen geht, wenn man einem Bär begegnet oder einem Wolf, entspricht einfach nicht der Realität. Und aber das müssen wir können ablegen auch einmal, ja.
Du sagst, wenn ich jetzt gehe wandern in Meritz oder vielleicht sogar dort, oder ich weiß nicht, ob es momentan noch einen Bär in der Schweiz hat. Oder ob
im Moment gibt es keine einzigen. Ja.
Okay. Also wäre ich safe. Danke, safe ja. Aber wenn es jetzt wieder einen hat und man geht in das Gebiet, wo man wie weiss, da ist ein Bär gesichtet worden, aber sagst du, wie bemerkbar machen? Es kann sein, dass man vor sich herplappert, wenn man alleine ist oder klatscht oder irgendwie so.
Daran denken, das ist schon das Wichtigste, dass man auch damit rechnet, dass da etwas kommen. Und vielleicht nicht mehr, wenn man über eine offene Wiese läuft, dann muss man nichts machen, weil dann sieht man noch ein paar hundert Meter weit. Aber im dichten Wald, und man sieht vielleicht noch frische Spuren, hat etwas in den Medien gelesen, dass da wirklich ein solches Tier gerade rumstreift, dann ist eine gewisse Vorsicht und eben auch ein sehr respektvolles Verhalten meiner Ansicht nach der Natur ganz grundsätzlich gegenüber einfach an den Tag zu legen und angebracht. Und ich denke, es hat eben durchaus auch etwas Positives. Man ist vielleicht durch das ein bisschen offener und neugieriger und vorsichtiger und entdeckt plötzlich auch mehr Details. Sachen, ja. Draussen in der Natur, als wenn man einfach gar nicht damit rechnet, dass man irgendetwas, also es hat ja, es ist ein Wahnsinnserlebnis für ganz viele Menschen, ein solches Tier auch überhaupt zu sehen. Auch wenn man ein Reh mal gesehen, ein bisschen von nahe, ist immer ein absolutes Highlight, oder ein Dachs oder ein Fuchs gesehen, das ist ein Highlight, so etwas dürfen zu erleben. Und eine Begegnung wirklich in der Schweiz mit diesen Tieren ist fast wie ein Sechser im Lotto. Ist so etwas Seltenes oder Spezielles. Oder die Leute haben wirklich so viel Glück. Es gibt wenig Sichtungen. Und so eine Nähe, wie ich es aufbauen konnte mit ein paar Bären in Alaska, ist natürlich, wenn wir es jetzt schnell vergleichen mit der Schweiz, sicher nicht möglich und auch nicht angebracht. Also das wäre natürlich falsch, hier einen Bär so an seine Anwesenheit daran zu gewöhnen, Und auch aktiv die Nähe zu suchen, dass man ihn eben wie an Mensch gewöhnt und dass er vielleicht auch sich wohl fühlt. Und eben er hier in den nächsten Jahrzehnten, dass das braucht, scheuche Tier, ängstliche Tiere vor einem Menschen, das sind die am wenigsten Probleme verursachen. Und dann wird sich auch die Akzeptanz ihnen gegenüber steigern in dieser Anfangsphase. Wenn es da wirklich wird zu einem glücklichen, tragischen Unfall kommen, dann wird das natürlich auch die Akzeptanz in den Keller runterdrücken. Und das müssen wir natürlich schon probieren, das auf jeden Fall zu vermeiden. Ja.
Aber wenn man jetzt einen sieht, von weitem, vielleicht irgendwie 20, 30 Meter, der Sechser im Lotto würde jetzt eintreffen, dann einfach bleiben stehen, ruhig sein, Und oder wie muss man sich verhalten, wenn jetzt keine Jungen rum sind, und dann siehst du auch so ein bisschen, wenn ich die richtig aufstange vorher, im Idealfall oder im Normalfall, schaut er auch schnell, was da ist, was da auf ihn zukommt, und nachher wird er auch wieder gehen, oder wie?
Geräusch machen, dass man einen Bär nicht überrascht und schon gar nicht auf eine neue Distanz, das ist sicher die allerwichtigste Regel.
Ja.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man kein Geräusch gemacht hat und plötzlich man hat die Begegnung, dann ist es eben wichtig, dass man sich im ersten Schritt sich auf eine Art bemerkbar machen kann, dass der Bär merkt, dass dort jemand ist. Das, denke ich, ist immer die bessere und die gescheitere Variante. Je nach Distanz ist nachher vielleicht ein bisschen mehr oder auch ein bisschen weniger angebracht und auch von der Stimme vielleicht ein bisschen lauter oder ein bisschen weniger laut. Reden mit dem Tier ist immer eine gute Option. Und dann wirklich schauen im nächsten Schritt, wie das Tier reagiert. Wenn er schon lange, wo man vorher sich auch schon bemerkbar gemacht hat, einfach nur schnell den Kopf flüpft und einfach der weiter beschäftigt ist mit irgendwelchen vielleicht Insektenlarven auszubuddeln und zu fressen oder etwas, dann kann man den Moment durchaus auch geniessen. Ja. Er hat einem realisiert, das ist alles, er ist ruhig, interessiert ihn nicht gross. Es gibt keinen Grund, eigentlich jetzt gerade auf die Seite zu laufen.
Ja.
Anders ist, wenn das Tier nervös ist, unruhig, vielleicht sogar da in die Richtung, wenn man sich gerade hat wollen, seinen Weg durchbahnen und man im Weg ist, sozusagen.
Ja.
Dort ist nachher mehr angebracht, wirklich sich langsam zurückzuziehen, um dem Tier Platz zu geben. Also dort sind so die Optionen, denke ich. Und ich gehe wirklich davon aus und hoffe, oder, dass niemand an einem Bär wirklich auf 2-3 Meter plötzlich wird begegnen und gegenüberstehen. Weil dann ist es schon noch eine andere Situation. Und dann,
ja.
Ja, ist entweder in den allermeisten Fällen wird der Bär Angst bekommen und davor springen, ist ein Fluchttier.
Ja.
Aber weil er halt auch weiss, dass er stark ist, kann es in einem ganz seltenen Fall auch dazu führen, dass er sich, wenn er sich so bedroht fühlt, eben gegen Führer verteidigt.
Ja.
Und das wirklich auch eine Art Verteidigungsangriff nachher lanciert. Das heisst nicht, dass er nachher gerade die Bedrohung auffressen und verspeisen, aber es geht dort wirklich darum, dass er Kontrollen überkommt um die Situation. Und dort ist es zum Beispiel nachher angebracht, was man auch vielfach liest in den Büchern, sich völlig zu unterwerfen, totstellen, wenn wirklich so nah auf ein paar Meter Bär, aggressiv. Ja. Und dann ist ein Sättigungsverhalten angebracht. Okay. Aber nicht, wenn man einen Bär sieht auf 100 Meter und er ist
und dann liegt auf der Wiese ab.
macht dann vielleicht eher neugierig, dass er näher kommt und schauen kann, da komisch passiert.
Ja, was ich auch spannend finde, ist das, was du auf der Webseite sagst und auch im Film, dass ja du mit der Zeit eben die gleichen Bären immer jedes Jahr wieder hast getroffen und die eben auch wie verschiedene Charakterzüge haben. Was wäre das so? Also ist das einfach einer scheu und der andere ist ein bisschen neugieriger oder sind das wirklich völlig individuelle Verhalten? Ja, ich weiß nicht, du kannst es ein bisschen beschreiben.
Also es ist sicher auch der Kern von dieser Passion, wirklich von dem fast Zwang, fast müssen irgendwie zurückzugehen, um eben zu schauen, wie es ihnen auch geht.
Ja.
Es ist ein Zufall, einmal mehr, wo ich einfach längere Zeit am gleichen Ort verbracht habe, schon auf der ersten Reise der Fall gewesen. Und ich konnte ein paar von diesen Tieren voneinander unterscheiden. Und mir auffällt, ist, das ist doch die gleiche wie gestern da, das Bärenweibli. Und man merkt dort einfach fast mit jedem Tag, weil sie halt plötzlich so standorttreu sind, von ihrem Charakter her auch. Es gibt dann vielleicht eine gewisse Neugier und eine spezielle Toleranz gegenüber etwas Neuem dazu. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass es fast wie jeden Tag nähere Begegnungen hat gegeben. Und plötzlich, auf dem offenen Feld eine grosse Bärin, die da von Hunderten von Metern plötzlich in die Nähe kommt und 10 Meter neben mir nachher bleibt stehen und er sogar abhöckelt. Das ist für mich das erste so unbeschreiblich schöne, tiefgreifende Erlebnis gewesen mit diesen Bären. Und daheim, als ich die Bilder angeschaut habe, die ich von dieser Begegnung gemacht habe, Rosi hat sie nachher geheissen, die Bärin, mir hat Spass an ihren Namen gegeben.
Ja.
Aber es ist mir wirklich die Frage, ist mir nicht mehr aus dem Kopf, ist die echt noch dort, wenn ich nächstes Jahr genau an gleich Ort, so ungefähr um die gleiche Zeit zurückgehen würde? Bin gegangen und die war tatsächlich dort. Und das war dann einfach der Start von 14, 15 weitere Reisen und schlussendlich eben ein paar Bären. Nicht viel, sondern es ist eine gute Handvoll Bären, ein paar wenige Bären, die vom Charakter her sehr standorttreu, sehr tolerant, sehr neugierig auch noch gerade sind. Meistens sind es weibliche Bären, es gibt aber auch ein paar Ausnahmen, der Balu zum Beispiel. Und es ist schon verrückt, dass gerade zum Beispiel der Balu, den ich zuerst mal 2003 angetroffen habe, eigentlich
der Balu.
Heute, letztes Jahr, im 18. im Herbst habe ich ihn das letzte Mal jetzt gesehen. Und das sind 15 Jahre dazwischen.
Ja.
Und ich ein Wildtier in seinem natürlichen Lebensraum
zwölfmal
angetroffen. Doch, oder elfmal sicher. Ich müsste jetzt irgendwie genau nachzählen. Aber es ist für mich etwas fast Unglaubliches.
Ja.
Und da ist wirklich eine Nähe entstanden mit ein paar Tieren. Die Luna, auch ganz ein spezieller Bär, das sind fast wie Haustiere auf einer Art. Ich bin kein besseres Beispiel. Wo Menschen auch einfach ganz eine enge Beziehung haben zu einem Tier. Aber sie natürlich, es ist nicht ein Haustier und sie hören auch nicht auf einen Namen und kommen sehr gut ohne Metzerang. Die brauchen wir überhaupt nicht draussen. Aber man kommt doch nachher stark das Gefühl, man stört nicht. Sie akzeptieren einen und im Gegenteil lassen einen sogar teilnehmen aktiv. An ihrem Alltag, an ihrem ganzen Leben. Und manchmal gibt es wirklich Situationen, wo sie von sich aus die Nähe einfach bewusst aufsuchen. Und ich kann mir schon nicht immer erklären, wieso dass sie das machen. Aber sie scheinen die Momente auch immer wieder für sich zu genießen. Oder machen es manchmal ganz bewusst, aus irgendeinem Grund, weil sie eben sehr intelligent sind.
Ja.
Und zum Beispiel gerade ein weibliches Tier halt merkt, dass vielleicht die grossen Männchen häufig einen Bogen um mich machen. 20, 30 Meter. Und wenn sie halt 2 Meter neben mir anhöckelt und pfuset, dann muss sie nicht Angst haben, dass plötzlich einer von diesen grossen Mocken in die Nähe kommt.
Ja.
Und in dem Sinne mir auch ein bisschen als Schutzschild braucht in dieser Situation, also ganz bewusst. Und es ist halt eine Nähe, die da entstanden ist. Ein Vertrauen, das sehr emotional auch ist und wo einfach eben auch dazu geführt hat, dass ich natürlich auch die Tiere so intensiv dürfen lernen kennen und die einzelnen Persönlichkeiten so gut kann voneinander eben unterscheiden und auch sehen, wie sie eigentlich aufwachsen, wie sie eben auch älter werden, wie sich gewisse Sachen auch verändern. Und das ist ein Wahnsinnsprivileg, also für das bin ich auch extrem dankbar und das ist für mich so der Inbegriff oder die Faszination von der Natur. Und das geht eigentlich mit anderen Tieren ist es genau das Gleiche. Ich habe es jetzt bei den Bären dürfen lernen kennen. Aber jedes Tier ist schlussendlich ein Individuum, wie wir Menschen auch, und hat seinen eigenen Charakter, seine Persönlichkeit.
Ja.
Und das ist, wenn man sich einfach die Zeit nimmt und die Wesen ein bisschen genauer studiert und beobachtet, dann merkt man, dass sie auch mal krank sind und auch mal vielleicht einen schlechten Lohn haben oder sonst etwas gerade komisch ist an diesem Tag, genau die gleichen Sachen, die eigentlich auch bei uns Menschen alltäglich sind.
Das Krasse finde ich, aber wie dass du die visuell hast wirklich können unterscheiden. Weil jetzt für mich ist ja okay, wenn ist ein Bär, ist ein Bär, einer ist vielleicht im Bärengraben, ich weiß nicht einmal, wie sie auch heissen momentan, aber Finn, glaube ich, oder so. Ist einer ein bisschen grösser, der andere ist vielleicht ein bisschen heller, also aber sonst auf deinen Fotos, für mich ist es halt einfach wirklich ein Bär. Ich habe mich nicht so intensiv mit Bären befasst. Und das, das finde ich so unglaublich, dass du dann wirklich sagst, das ist jetzt der Balu, das ist Luna. Und das finde ich schon speziell. Also,
denke ich, kann das sehr gut nachempfinden. Oder eben jemand, der eine intensive Beziehung hat zum Haustier. Ich bin überzeugt, dass jemand, der eben auch seinen Golden Retriever hat, dass er seinen eigenen Hund
aus 100
anderen Golden Retriever wirklich auch sehr schnell, sehr einfach kann wiedererkennen. Und es eben doch, obwohl alle Golden Retriever irgendwie gleich aussehen, oder auch die Kühe auf der Weide, alle doch irgendwie gleich aussehen und trotzdem hat der Bauer nehmen für seine Kühe. Und sie unterscheiden sich voneinander nicht nur äußerlich, manchmal durch einfachere Merkmale, eine Arbe da, irgendein Snack in der Erde oder da einen kürzeren Krallen oder irgendetwas. Oder die Fellfarbe, die Grösse, was auch immer. Aber häufig natürlich auch einfach durch sein Verhalten. Weil man einfach das Tier entsprechend gut kennt und lange beobachtet hat, dass man so gewisse Macken oder wie auch immer, dass man die nachher eben lernt kennen. Und schon nur, wenn man das Tier sieht, sich bewegen, eigentlich weiss, zum Beispiel bei Zwillingsschwestern, Jungen, Bären, die eigentlich so genau gleich aussehen optisch. Und trotzdem, wenn man sich die Zeit nimmt, dann kann man die sehr schnell, sehr einfach voneinander unterscheiden.
Okay, cool. Etwas, wo ich mich damit beschäftige, weil ich liebe die Wildtiere und so. Und ich werde auch immer die Sachen wirklich anschauen und bin auch nicht so extrem wie du, logischerweise, aber auch mit dem Tauchen und in Sri Lanka mit den Elefanten und so. Das finde ich sehr schön, wenn man so begegnen geschafft. Aber etwas, was mich letzte Zeit recht beschäftigt, ist zum Beispiel gerade mit dem Freediven. Und jetzt so ein bisschen angefangen. Und dann gibt es auch in Tonga, aber es gibt auch schon Orte, wo du mit Buku-Walen tauchen kannst. Und ich finde das sehr schön, ich möchte es unbedingt mal machen. Und gleichzeitig habe ich eben immer so wie das Gefühl, musst jetzt du als Mensch noch in diesem Rückzugsgebiet, wo sie haben, wo immer kleiner werden, musst jetzt du dort auch noch her und mit ihnen, also wenn, am Schluss engst du den Platz immer mehr wie ich. Bei dir ist es noch etwas anderes. Ich meine, du hast das wie auf eigene Faust gemacht, in einer wirklich grossen Wildnis. Aber ich denke dann immer, sobald es so ein Tourismus-Ding wird, wie es in den Philippinen ist, zum Beispiel mit Walhaie und so, finde ich es ein bisschen schwierig. Und ich bin momentan so ein bisschen bei mir im Konflikt, was soll ich jetzt wirklich machen? Oder soll ich lieber echt sagen, es gibt die anderen Leute, die können die Bilder anschauen und kann mich an diesen Bildern auch schon freuen. Ich muss jetzt nicht noch selber dorthin gehen.
Ja, es ist ein unangenehmes Thema und ich stehe dort auch dazu, dass ich leider mit dem Widerspruch, mit dem muss ich einfach leben.
Ja.
Und das schlägt kein Geiss weg. Jeder Mensch, der im natürlichen Lebensraum immer wie mehr verdrängt wird und zusammenschrumpft, ist schlussendlich ein Störfaktor. Doch. Auch ich bin ein Störfaktor für die Tiere. Vielleicht jetzt nicht für die zwei, drei, die sich so an meine Anwesenheit daran gewöhnt haben, aber auch ich habe Begegnungen mit Bären, die nachher scheuch sind, davor springen, was mir wahnsinnig leid tut, dass ich sie gestört habe. Sicher nicht so schlimm, dass sie nachher mit dem Leben müssen damit zahlen müssen. Aber auch ich trage dazu bei, mit den Bildern, mit Medien, die Leute lustig machen, genau in die letzte Wildnis von Alaska vorzudringen. Die Bären wollen zu schauen. Also, du selber sogar noch so Reisen auch, anbieten. Also das ist, fliegen nachher durch das auch viel. Also Klimadiskussion ist natürlich nachher auch eine. Ich bin dort nicht ein gutes Vorbild. Und es ist sehr, sehr schwierig. Ich müsste wie das Ganze, was ich dafür lebe, ich müsste es wie. Ich könnte es gar nicht mehr ausüben, wenn man konsequent möchte handeln. Und ich bin von dem her gebe ich einfach auch zu, dass ich dir nicht ein gutes Vorbild bin. Ich kann einfach allen nur sagen, die solche Ökoreisen oder Tierreisen unternehmen, dass der Respekt einfach nie auf der Strecke bleibt. Ich sehe leider immer wieder ganz, ganz schlimme Bilder, wo einfach die Leute keine Zeit haben und schnell und dorthin und ein gutes Bild noch wollen. Und dann ist man sehr, sehr aggressiv unterwegs und einfach näher und näher und näher und näher geht. Das ist eigentlich genau das, wenn man das bei den Bären, ich meine, es gibt vielleicht ein paar wenige Ausnahmen, aber grundsätzlich, wenn man sich an einem Bär dort einfach annähert, dann wird die Distanz nur grösser.
Mhm.
Und auch die nähe Begegnung oder das Vertrauen, das ich zu ein paar Bären auch aufbauen konnte, damit zu tun, dass sie von sich aus zu mir kommen, so nah. Die nähe Situationen sind immer von den Bären selber verursacht.
Ja.
Er will das oder es stört ihn nicht, dorthin zu kommen. Und das ist ganz etwas Wichtiges. Wenn man eben auch an jetzt Tauchen mit Wal oder Walhaien oder so etwas denkt, andere Wildtierbegegnungen. Und dort merke ich, dass immer vielfach einfach eben mit Drohnen der Tier rumfliegt. Heute, wenn man die Bilder dann sieht von einer rennenden Gnu-Herde in der Serengeti, überlege ich mir immer, von was springen die jetzt eigentlich weg? Es sieht vielleicht super dramatisch aus im Abend, das Licht, Sonnenuntergang, der Staub überall, Tausende von Gnus. Aber eigentlich springen die vom Helikopter weg oder von der Drohne, die ihnen da jetzt um die Ohren fliegt.
Ja.
Und das sind immer so Gedanken, die ich habe, wenn ich die Tierfilme anschaue, wie gewisse Aufnahmen auch kommen, die Stand kommen. Und dort denke ich, ist das etwas, was uns noch zu wenig bewusst ist, wie wir die Tiere einfach auch stören in ihrem natürlichen Lebensraum und was eben auch Konsequenzen davon sein können. Und dass wir uns, dass viele Leute, die so eine Begegnung haben und ein Bild gemacht haben, macht sich nachher keine Gedanken. Die denken, ja, ja, und mach schnell einen Dreieck und dann kommt der zurück oder irgendwas. Ja. Aber morgen kommt eben der nächste Mensch und nachher übermorgen schon wieder der nächste. Und es ist nonstop und eigentlich der Druck wird ja immer nur noch grösser.
Genau.
Von dem her ist der Störfaktor nimmt einfach nur noch zu. Ja. Und es ist, denke ich, nicht nur wichtig, dass man es Gebiet gibt, dass man eben lernt, die letzten Wildnisgebiete zu managen, vom Mensch aus, dass man auch für Individualtouristen wie mich gewisse Gebiete ganz zumacht und man einfach als Rückzugsgebiet für die Tiere lässt.
Ja.
Bei der Ersten, die so etwas unterschreiben würde. Es gilt nachher auch für die Forschung, für die Wissenschaftler,
ja,
die Proben nehmen, Tiere besendern. Ich hätte vielleicht auch nicht Freude, mit so einem 5-Kilo-Sender-Halsband nachher drei Jahre rumzulaufen. Das sind so Gedanken, die ich mir nachher mache, wenn ich die Studie und die Bilder gesehen. Und man sagt nachher, wir wollen sie schützen damit. Natürlich ist es wichtig, dass wir mehr herausfinden über ihr Verhalten, dass wir wissen, wie sie sich in diesem Lebensraum bewegen. Aber es gibt irgendwann eben auch Grenzen. Und man muss die andere Seite auch ein bisschen anschauen, wo bislang eben ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Und auf der anderen Seite Gebiet auf, wo man hoffentlich eben Tiere findet, die sich an die Situation von diesen Besucher auch gewöhnen können,
yeah,
aber dann immer mit dem nötigen Respekt und mit der nötigen Distanz schlussendlich auch, wo man einfach muss akzeptieren, wir sind nicht in einem Zoo dort draussen, wo man einfach bis an die Scheibe jetzt hinlaufen kann, das kann man im Zoo machen, wenn man Glück hat, kommt nachher der Tiger einen halben Meter an die Scheibe, yeah, aber wenn man ja, dort draussen in der freien Natur ist, geht das einfach anders, nicht und yeah, dort gibt es gewisse Regeln, und man muss beachten und das müssen die Leute auch lernen zu akzeptieren, dass man halt nachher entsprechend wieder Geduld und Zeit braucht, ein paar Gänge eben muss zurückschalten, bis man vielleicht mit viel Glück eben so eine von diesen ganz speziellen Situationen auch darf erleben.
Aber das ist ja spannend, weil jetzt gerade drei Sachen, die wir spontan sind, haben wir nämlich erstens das wegen dem Respekt. Wir waren in Indien auch, also wir sind das Tiger-National-Park, wo es angeblich die grösste Dichte noch von Tigern hat. Die Chance, dass Tiger, weil sie glaube ich, die 48 Tiger auf einer Fläche wollen, weiss nicht, dreimal der Kanton Bern oder noch grösser ist. Und dort sind wir auch gegangen und dann habe ich auch so richtig gemerkt, wie ich so fast wie, du hast jetzt zahlt und jetzt willst du einfach, also weißt so fast so, du hast wie das Anrecht, jetzt wie einen Tiger zu sehen. Dann habe ich mich dann auch ein bisschen über mich angefangen hingersinnen. Und das andere finde ich spannend, dass du dich gleich selber noch als Individualtourist bezeichnest. Weil für mich ist eben, bin ich so einer, der halt, ich gehe dorthin, ohne grosse Vorkenntnisse, ich brauche irgendwie einen Guide, ich brauche irgendwie ein Lunchsäckchen, ich brauche irgendwie jemanden, der mir die Regeln erklärt, weil ich es selber nicht kann. Ich habe jetzt mehr immer gedacht, aber du bist halt jemand, wenn du hast Biologie studiert, du schaust, finde ich schon noch einen kleinen Unterschied in meinen Augen als jetzt gegenüber mir, wo eben, oder auch wenn ich mit diesen Wahlen, die einfach keine Ahnung hat, muss ein Bötchen haben, mit lässt mich raus und ja, hier sind jetzt die Buckelwahlen und jetzt kannst du ein bisschen schwadern. Finde ich schon noch einen kleinen Unterschied irgendwo. Und das andere, was ich für mich immer habe gedacht, ist, ja, schau, all die Bilder und all das Zeug, das ist ja, oder auch wenn ich selber gehe, du gehst reisen und siehst, dass das Zeug wirklich dort ist, dass es wirklich gibt. Es ist ein bisschen weniger abstrakt, als wenn du es irgendwie auf einem Bild siehst. Aber auch wenn du jetzt die schönen Bilder von diesen Bären, es tut die Leute ein bisschen für die Sachen sensibilisieren. Hey, es gibt die grossen Wildnisse noch und so. Und das war für mich immer so ein bisschen wie die Erklärung gewesen, warum es wahrscheinlich gut ist, dass man macht. Und das war wirklich erst so in letzter Zeit gewesen, wo ich so wie denke, ja, vielleicht macht es Sender eben, wie du jetzt auch gesagt hast, dass nachher mehr und mehr und mehr Leute es wirklich selber wollen wirklich erleben halt. Und vielleicht den Leuten, die eben dann halt, es muss noch ein Restaurant haben und irgendwie, es
darf dann zum Glück vielleicht auch, oder? Zum Glück gibt es so wenige Leute, die keine drei Monate ohne eine Dusche und ohne wirklich viele Luxussachen zu Rang kommen. Für mich ist das natürlich eben auf der anderen Seite, für mich ist, persönlich ist das eine extreme Lebensqualität, selber können zu entscheiden, wo ich mein Zelt aufstelle und was ich den ganzen Tag mache und eben gerade nicht jemanden zu haben, der alles das organisiert und planet und macht und mit einer ganzen Gruppe unterwegs zu sein. Aber auf der anderen Seite bin ich eben, ist es auch gut, weil wenn es Tausende gibt von mir in diesem Gebiet bei den Bären, dann dann ist mir das einfach nicht gut. Das ist, ich bin mir dem Störfaktor vollends bewusst und es ist eigentlich auch egoistisch. Ja, ich tue einfach meine Leidenschaft so ausleben, aber es hat seine Kehrseite. Ganz klar, das darf man einfach nicht... Das darf man nicht, zu dem stehe ich einfach auch ganz offen und ehrlich. Aber in einer Gesamtabwägung, und das ist für mich nachher ganz wichtig, von Pros und Cons überwiegt zum Beispiel nachher der Effekt, den ich meine, das ist meine persönliche Meinung, als Bärenbotschafter können zu fungieren und zum Beispiel die Bilder zu zeigen und die Geschichten zu erzählen, mit der Hoffnung, dass mehr Menschen einen anderen Eindruck, eine andere Ansicht von diesem Tier bekommen, der einfach so verkannt ist, mit so gefährlich und alle Menschen werden gefressen von diesen Bären. Man muss immer eine Waffe haben, wenn man noch immer zu den Bären geht. Und das sind alles einfach so Ammenmärli, entspricht nicht der Realität. Und dort habe ich doch auch das Gefühl, dass ich, die Erfahrung habe ich auch machen können, mit vielen Begegnungen mit Kindern in den Schulen, aber auch zum Beispiel auf den Reisen, wo Leute mitkommen, die am Anfang extrem Angst haben und nachher ganz eine andere Ansicht bekommen von diesen Tieren, wenn sie ihnen selber auf Augenhöhe können begegnen, ohne Gitter, ohne Glasscheiben dazwischen. Und dann eben bewusst wird plötzlich, was so ein einzelnes Wesen, schlussendlich geht es immer wieder um das, eben sich eben voneinander unterscheidet von allen anderen Bären dort draussen. Und jedes Tier eben das Individuum auch ausmacht, wie genau gleich wie bei uns Menschen auch. Und durch das vielleicht dann auch ein bisschen mehr Respekt erzeugen von vielen Menschen, einfach ganz grundsätzlich gegenüber den Tieren in den Wesen und einfach auch deren Natur, wo natürlich einfach so unter Druck ist, gerade einfach in der heutigen Zeit mit all diesen Problemen.
Was wir haben, was hat dir geholfen? Du hast ja vorhin gesagt, du hast nicht wirklich die Leidenschaft ganz zum Beruf gemacht, aber es ist wie ein zweites Standbein geworden. Was hat dir geholfen, von deiner Persönlichkeit her, dass du das hast geschafft? Ist das wirklich einfach Neugier und Leidenschaft gewesen, oder hat es auch noch andere Sachen gegeben? Denke ich, auch nicht immer ganz einfach gewesen. Wo dir wie hey, geholfen, das wirklich nachher umzusetzen, so wie du das jetzt hast gemacht in den letzten paar Jahren?
Also da gehört sicher einfach auch ein Spürchen Glück dazu. Das war nie ein Plan gewesen, einen Film zu machen oder einen Plan, Vorträge zu geben oder einen Plan, ein Buch zu machen. Das hat sich nachher wirklich erst alles ergeben, diese Möglichkeiten. Ich habe Freude gehabt, ich bin vorher jahrelang, immer eben seit 2002, fast jährlich dann, am Anfang in dieser ersten Phase, einfach den ganzen Sommer, immer 3 Monate in Alaska und so viel Zeit draußen verbracht, immer wie mehr Material heimgebracht. Und plötzlich erst so 2008, 2009 ist die Geschichte das erste Mal so ein bisschen in die Medien. Und ich war selber überrascht gewesen, wie das die Leute eigentlich auch begeistert hat, die Bilder und die Geschichten, was nachher passiert ist. Also planen kann man so etwas, denke ich, oder nicht. Etwas machen und einfach seine Träume ausleben und einer Leidenschaft folgen, dass das so alle Menschen machen, kann nur oder dazu aufrufen, wartet nicht, bis ihr pensioniert seid, sondern lebt eure Träume jetzt, wenn es irgendwie möglich ist und schiebt das nicht auf. Es kann irgendetwas plötzlich passieren im Leben. Aber auf der anderen Seite musste ich natürlich auch erkennen, also viele Leute haben vielleicht auch den falschen Eindruck. Ich kann nicht von diesen Sachen leben. Das ist ein sehr teures Hobby. Ja. Wenn wir schauen, was ich für Geld ausgegeben habe, für Fotoausrüstung und einfach Flugkosten. Das wird einem, ich mache es gar nicht, man kann nicht darüber nachdenken. Und andere Leute geben für anderes Zeugs ihr Geld aus oder etwas angespart. Aber das soll jedem selber überlassen sein. Aber wenn ich natürlich könnte, der grosse Traum, ich mache meine Arbeit, vielleicht kommen wir auch noch drauf, schnell zu reden, auch sehr gerne. Es ist sicher etwas, was ich ja können, meiner Leidenschaft folgen durch ein Biologiestudium. Ich war immer interessiert gesehen am Leben und was der wächst und kreucht und fleucht und halt im Speziellen ein bisschen an den Grösseren, an den Tieren, weniger vielleicht Biochemie oder Botanik oder solche Sachen. Aber die grossen Zusammenhänge auch zu erkennen und da schlussendlich auch etwas nachher machen müssen, wenn es einen Job hat gegeben mit Bären, dann hätte ich das sicher sehr gerne angenommen in der Schweiz oder auch eine Doktorarbeit mit Bären. Hätte es halt nicht gegeben. Ich hätte für das ins Ausland gehen müssen. Dann ist da Familie oder die Freundin früher noch. Und das sind halt nachher schwierige Entscheidungen. Und jedenfalls im Nachhinein, ich würde alles genau gleich
machen.
Aber man darf nie vergessen, es ist nur ein zweites Standbein. Es hilft mir, ich bin froh, ein paar Projekte zu finanzieren, so ein Buch können zu machen. Aber da sind sehr viele Eigenmittel auch immer dabei. Oder einfach ein Patzeritz für eine nächste Reise wieder. Aber es ist, davon leben ist nachher schon eine andere Geschichte, vor allem wenn man auch Familie nachher daheim hat. Aber ja, ich habe sicher können, zu einem Teil mindestens ein Hobby können auch zum Beruf machen. Und zum Beispiel mein ganz grosser Traum wäre es, als früherer Forscher, Wissenschaftler, vielleicht ein eigenes Bärenforschungsprojekt können, irgendwie auf die Beine stellen. Aber da reden wir von ganz anderen Finanzen. Mehrjahresprojekte, wo auch sonst die normalen Rechnungen müssen gezahlt werden müssen, die anfallen. Und das wäre einfach zum Beispiel mein ganz, ganz grosser Traum. Ich lebe also noch nicht so. Es gibt durchaus auch noch Luft gegen oben und Möglichkeiten. Aber das ist, denke ich, die Chancen sind extrem klein. Das ist mir auch bewusst. Aber jeder soll seine eben ganz grossen Träume haben. Und wer weiß, vielleicht wird auch das irgendwann noch möglich oder ein Türchen, das sich dort könnte auftun könnte. Aber das wäre natürlich so, das Schönste wäre mein Beruf als Biologe, können mit meinem Hobby, meiner Leidenschaft für die Bären und das dokumentieren, dass alles einfach noch mehr
zu verbinden
und zusammenkommt und wirklich in einem Forschungsprojekt eigentlich ändert, weil ich natürlich schon das Gefühl habe, ich könnte Fragen stellen, die auf einem gewissen Schatz an Erfahrung auch aufgebaut, wo andere Leute, die die gleichen Fragen würden stellen, sich das gar nicht kennen, weil sie einfach nicht die fast 20 Jahre Erfahrung haben und die Bären, die sie individuell kennen und über das Gebiet selber so gut Bescheid wissen, wo ich mir natürlich ganz bewusst auch würde zu nutzen machen. Aber das ist ein ganz grosses
Thema. Ja, hoffen wir, es wäre schön, wenn das passieren würde. Was mich noch interessiert, ist, du hast ja gesagt, eben bis 2008 oder so, bis 2009, glaube ich, hat sich gar niemand gross für das interessiert. Da bist du echt die Reise gemacht und dann, eben 2008, 2009, hat es wie angefangen. Und dann weiss ich, bist ja du auch ein paar Mal von Leuten begleitet worden und jetzt so mit dem Film, den er hat, gemacht, «Der Bär in mir». Wie war das dann so für dich gewesen? Also weißt, das ist ja so wie immer dein Ding gewesen. Du gehst dort her, bist in dieser Wildnis für dich allein und jetzt sind da plötzlich andere Leute und Kamera. Und ist ja dann gleich manchmal so, wenn man einen Film macht, dass vielleicht gewisse Sachen zwei oder dreimal ein bisschen wiederholen musst. Also Bärenbegegnungen vielleicht jetzt nicht, ich kann es auch nicht wiederholen. Aber wie du irgendwie das Zelt aufstellst oder ich weiss auch nicht, ist das störend gewesen oder ist es für dich mehr spannend gewesen, das auch noch ein bisschen zu sehen, die Welt von diesem Film machen?
Nein, das war natürlich auch absolut spannend gewesen. Und dort habe vielleicht auch ich zu den Leuten gehört, die von einem Doc-Film eine andere Vorstellung hatten, bevor ich so intensiv jetzt auch hinter die Kulissen schauen konnte, wie eigentlich nachher so ein Film entsteht. Dass es eben nicht zum Beispiel chronologisch so abläuft, dass zum Beispiel mehrere Zeltplätze drin vorkommen oder Aufnahmen von unterschiedlichen Jahren sogar. Ja. Und man halt nachher wie eine Geschichte von einem Sommer erzählt und dass das auch absolut legitim ist im Rahmen, also dass das bei allen Tierfilmen natürlich dort genau gleich sich zu nutzen gemacht wird. Und man nicht muss meinen, das ist jetzt immer die gleiche Einsperrung mit seinen zwei Jungen, sondern unter Umständen 50 verschiedene Mütter sind mit zwei Jungen, die da vorkommen in dieser Geschichte von dieser Mutter vielleicht, die man dort so erzählt in einem Einsperren-Doku. Aber es gibt natürlich dort auch Grenzen, was die Authentizität betrifft. Mhm. Und klare Regeln finde ich auch, die man schon nicht darf verletzen. Technischer Natur auch, ist ja heute eigentlich so vieles möglich, dass es bleibt und ist. Ein Dokumentarfilm, der auch sehr authentisch, denke ich, daherkommt, das merkt man auch, dass es genug Leute, genug gewandt heutzutage, die das auch ein bisschen abstrahieren und wissen, wo allenfalls eben so gemunk, also sonst etwas noch ein bisschen nachgeholfen wird. Und mit den Leuten sonst mitnehmen, ist für mich nicht nur ein schöner, ich habe natürlich nicht irgendjemand mitgenommen, das sind Leute gewesen, die ich jetzt geht von diesen zwei Filmen, die es geht, die ich natürlich persönlich auch schon kennt habe vorher, die ich gewusst habe, das wird nicht irgendein Kampf und ein Drama da die nächsten Wochen, sondern das wird eine gute Zeit und wir werden es auch lustig haben.
Yeah.
Drehbuch gibt es in dem Sinne nie. Nie etwas zweimal, dreimal müssen machen.
Okay.
Die Bären schreiben das Drehbuch und das Wetter schreibt das Drehbuch.
Ja.
Schau, das war vielleicht auch die Kunst gewesen, aus diesem Haufen von Material her irgendwie eine Geschichte probieren zu finden, die eine gewisse Spannung drin hat. Und mit
und da hast du auch ein bisschen mithelfen können. Also jetzt beim, bei den Dokus und so, dass du es dann auch ein bisschen wie mithelfen, wie das am Schluss das Endprodukt ist. Oder bist du einfach wie der, hast die Begegnungen kam mit den Bären und bist gefilmt worden und sie haben es wie Postproduktion gemacht und du hast dann wie das fertige Resultat auch gesehen. Oder hast du auch so ein bisschen die Dings können dazu geben.
Ein bisschen Einfluss nehmen.
Ja.
Aber schlussendlich ist jetzt gerade der aktuelle Film, «Der Bär in mir», ist wirklich ein Film vom Roman.
Ja.
Und hinter dem ganzen Produkt kann ich absolut stehen und ich habe auch Freude. Aber meine Einflussmöglichkeiten waren sehr beschränkt gewesen. Und es gibt durchaus auch Sachen in diesem Film, die ich persönlich zum Beispiel vielleicht lieber hätte weggelassen oder Angst erzählt hätte. Aber im Gespräch mit dem Roman ich auch verstanden habe, wieso er das so macht und dass man der vielleicht auch einen Kompromiss gefunden hat bei ein paar ganzen heiklen Sachen. Also einzelnes Beispiel vielleicht die dramatischen Szenen, die so ein bisschen hinter der nächsten immer in einer gewissen in einem gewissen Abschnitt von diesem Film kommt und man kann sehen und das wird natürlich der Realität und dem Wesen von diesen Tieren natürlich schon nicht gerecht.
Ja.
Wenn man einfach ein paar spezielle Momente, die es in vielen Jahren gegeben hat, es sind ja Aufnahmen zum Teil von verschiedenen Jahren, man jetzt kompakt so zusammenschneidet und zusammenstellt und eigentlich die Realität bedeutet, dass vielleicht eine so komische, vielleicht ein brenzlige Situation entsteht in Jahren dort draussen, monatelang dort draussen, 24 Stunden um die Tiere herum, wo man leider nicht nachher so auch mitteilt bekommt. Ja. Wenn man wirklich die Realität würde zeigen, dann würde auch gar nicht mehr so einen Film schauen, weil es einfach langweilig ist, weil man viel wartet und wartet und nochmal wartet.
Ja.
Und das ist natürlich bewusst, ist das ein bisschen kompakt. Das Beste, die schönsten Aufnahmen, das ist immer so bei einem Film, wo man natürlich, ich sage mal, ein hundertfaches an Rohmaterial zur Verfügung hat am Anfang, oder man so ein Projekt planen.
Ja. Hast du von Our Planet, vielleicht kennst du es, das ist
ja
mega schön, und es hat ja natürlich die Behind-the-Scenes Film gegeben, auf Netflix habe ich den geschaut, und dort ist auch so lustig mit den Tigern, wo sie da irgendwie zwei Winter lang in den Kabäuschen oder so, oder auch x Monate, sind nie passiert etwas, und die Tigeraufnahme, die sie näher haben, ist irgendwie vom Selbstauslöser, wo sie irgendwo, sie sind echt die ganze Zeit dort am Mars, schon krass.
Da realisiert man nachher auch ein bisschen, dass man eben, dass dort nicht ein Kameramann schnell ein paar Monate filmen, sondern in dem Fall eben sind das Dutzende von Teams gewesen, jahrelang draussen und monatelang immer wieder und dann hat man zwei, drei Sekunden, von diesem Filmteam schlussendlich nachher braucht und das ist bei mir sehr ähnlich, also dass ich, es ist viel Zeit, die ich dort draussen verbracht habe, über die letzten 18 Jahre. Und schlussendlich kommt das immer kompakt und das Beste in einem Buch, in einem Film, wo natürlich auch muss so dargestellt werden. Aber mir ist natürlich eben der Aufwand vielleicht noch viel mehr bewusst, im Unterschied zu jemandem, der nur die Filme sieht oder vielleicht eben auch nicht einmal ein Behind-the-Scenes nachher kennt, sondern ein Making-of, wie eben gewisse Aufnahmen auch zustande kommen. Darum finde ich das auch sehr wichtig, nicht nur die Filme so zu zeigen, sondern auch die Hintergründe. Ich finde das gerade so spannend, wie man im Hintergrund arbeitet, um manchmal eben auch das Glück zu haben, ein paar spezielle Momente können einzufangen.
Du hast vorhin schon angesprochen, dein Job in der Schweiz hat auch viel miteinander. Also, ich nehme an, bist du auch relativ viel draussen.
Es geht.
Es geht.
Ja, ich werde lieber noch mehr draussen.
Okay, aber du arbeitest beim Fischerei und Jagd und Fischerei Verwaltung.
Kanton, oder? Aargau, ja.
Aargau, ja, okay. Und was ist das für ein Job? Also, in dem Fall nicht so viel draussen, wie man sich das vorstellt, aber was machst du da so?
Zum Glück ab und zu doch draussen und zum Glück mit vielen verschiedenen Menschen auch zu tun. Also, mit mir ist nicht nur in seinem Büro, aber hauptsächlich natürlich schon.
Ja.
Das ist halt einfach die Realität. Aber ich bin wirklich froh, es ist ein Job, den ich sehr gerne mache. Ich habe mich, nachdem ich vorher in der Forschung gearbeitet habe und ich an der vordersten Front irgendetwas Neues herausfinden und nachher das Wissen probieren, den Behörden oder an die Basis weiterzugeben, aber einfach nicht so ankommen,
yeah,
ist man jetzt in einer Position direkt am Hebel an der Front draussen, wo ich Sachen kann verändern kann. Was zum Beispiel das Management von Fischpopulationen betrifft. Sachen, die man jahrzehntelang vielleicht so gemacht hat. Fischbesatz als Stichwort. Und ich wirklich jetzt noch können ändern und seit wenigen Jahren macht man es jetzt ganz anders. Oder in dem Fall jetzt gar nicht mehr. Das sind eigentlich auch sehr schöne, befriedigende Momente, wenn man jetzt das Wissen kann, die Brücke schlagen und eigentlich das in der Praxis jetzt auch anwenden und umsetzen. Lebensraumaufwertungsmassnahmen an den Gewässern, die verbaut sind, die kaputt sind gemacht worden über viele letzte Jahrzehnte, die wieder aufzuwerten und zu sehen, wie der Erfolg sich auch einstellt, wie der Lebensraum besser wird, wie die Fische zurückkommen, wie die Masse, die Anzahl auch zurückkommt, die Artenvielfalt zunimmt. Und auch andere Bereiche davon profitieren, nicht nur die Fische, zum Beispiel auch die Leute, zum Beispiel, die Freude haben, Naherholung, das schöner empfinden und lieber auch den Zugang wieder haben zu einem Gewässer. Das sind sehr, sehr schöne Projekte und Synergien, die es dort gibt, die ich darf, betreuen auch solche Projekte. Aber auf der anderen Seite, ja, fehlt mir natürlich nachher meine Leidenschaft und vielleicht eben noch mehr können auch draussen sein.
Ja.
Und das ist immer ein bisschen schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Also das ist mein Job, den ich sehr, sehr gerne mache. Aber das ist auch der Job, der mein Einkommen generiert, den ich brauche, um einfach meinen Alltag zu bewältigen, um da können zu leben. Und das andere ist schön, ja, wenn dort etwas refinanziert wird. Aber es ist so ein bisschen wie das Reisekessel und das Hobbykessel für eine neue Kamera ab und zu für halt auch Projekte können zu realisieren, die auch immer mit finanziellem Aufwand verbunden sind. Ja.
Cool. Und du hast ja, was mir eben wichtig ist in diesem Podcast, ist ja, es am Anfang erwähnt, dass einfach Leute, die eben irgendwie viel Traum haben und das vorher fast ein bisschen abgespielt hat, mich gedacht. Aber auch bei dir ist ja einmal nach dem Studium oder noch während dem Studium eben der Punkt gewesen, okay, nehmen wir jetzt die Auszeit, ich gehe jetzt zuerst mal und es ist ja auch immer mit ein bisschen, gleich ein bisschen Risiko, wenn es vielleicht auch finanzielle Bauchschmerzen sind, wo man wie hat. Was empfiehlst du diesen Leuten, was ist wirklich so Dings, wo jetzt kannst du sagen, wenn, egal was es ist, wenn eigentlich jetzt jemand so einen Traum hat und nicht so genau weiss und so ein bisschen am Zweifeln ist und so, hast du irgendwie einen Tipp für die, dass sie können loslegen?
Sorry, es ist wirklich einfach. Ja, also man braucht weder viel Geld zum Reisen.
Ja.
Muss sich halt nachher einschränken entsprechend, was die Möglichkeiten sind. Ich würde auch so gerne als Beispiel zu den weißen Polarwölfen im Norden von der kanadischen Arktis reisen, aber zum dort rauszukommen, kostet es vielleicht 80'000 Franken. Das habe ich auch nicht auf der höheren Kante, wo ich einfach schnell mal investieren kann für ein Reisli zu diesen weissen Wölfen. Aber im Fall jetzt von den Bären ist das etwas gesehen, was finanziell, logistisch möglich ist gesehen. Und es gibt Leute, die vielleicht was auch immer jetzt für Träume haben. Ich kann einfach nur empfehlen, einen Plan zu machen, was der Traum ist, was die Mittel sind, die man zur Verfügung hat und dann nicht lange herum studieren. Und das könnte passieren und dieses könnte noch passieren. Und habe ich echt an das gedacht und muss ich an diese Versicherung noch denken. Wir haben vor noch 20 Jahren auch ohne Handy können leben und vor 50 Jahren sehr gut eigentlich ohne Computer können leben. Und Versicherungen haben auch nicht alle Menschen für das Hinterletzte und einfach
und
bereit sein, ein gewisses Risiko in dem Sinne auch einzugehen, wo vielleicht nicht einmal so ein grosses Risiko eigentlich ist, in ein Land zu gehen, wo man halt nicht zum Vornherein kann, die erste Übernachtung, die zweite und die dritte Übernachtung und dann gehe ich dahin. Das muss alles nicht sein. Ich sehe, das finde ich, ich habe wirklich Mitleid mit den Leuten, die ihre Ferien so planen. Ich habe nichts. Es gibt Leute, die das auch brauchen, die sich das andere gar nicht vorstellen können. Das ist alles okay. Aber für jemanden, der wirklich möchte etwas erleben, ein richtiges Abenteuer, kann ich einfach empfehlen. Das ist der kleine Schritt, den es braucht, einfach in das Ungewisse aufzubrechen, wo man eben nicht weiss, wo man die nächste Nacht verbringt und was morgen ist. Aber einfach mal zu gehen. Und viele Sachen klären sich eigentlich nachher auch häufig vor Ort.
Ja.
Auch trotz eben im Internetzeitalter, aber es ist vielleicht symptomatisch dafür, ich habe eigentlich genau meine Reise danach geplant, auch bevor es eigentlich noch gross da Internet hat gegeben, habe ich geschaut, was es eben nicht gibt, wo nie in einem Buch ist gestanden, wo niemand etwas darüber geschrieben hat, und habe mehr eigentlich Karten angeschaut mit unbeschriebenen Wildnisgebieten, um mir das probiert vorzustellen und so mir meine Reise ein bisschen zusammengestellt. Eben gerade, ich habe wirklich das Bedürfnis gehabt, noch in eine Hit zu gehen, wo eben was nicht ein Lonely Planet Band darüber gibt und alles im Detail beschrieben ist, was man, wie man es muss machen muss, um dort hinzukommen.
Ja.
Aber schlussendlich braucht es nur ein bisschen Mut, um einfach zu gehen. Was auch eine Reise das immer mal sein, ob das mit dem Velo ist, einfach loszulegen. Es kann auch von daheim aus sein. Es gibt wirklich Abenteuer vor unserer Haustür. Oder ob das halt ein bisschen weiter weg ist. Aber einfach zu gehen und dann zu machen und vor allem zu machen, solange man noch Zeit hat. Also ich bin wirklich dankbar, habe ich meine Jugend und auch die Studiumzeit und auch später einfach habe ich mir die Zeit auch genommen, um zu reisen. Ja. So schnell ist man in diesem normalen Alltagsleben nachher drin, mit Familie, mit Job, wo die Zeit so ein wertvolles Gut wird. Finanziell ist plötzlich alles nicht mehr so das Thema. Natürlich hat man immer noch das Gefühl, ja, ich möchte ja noch dieses und das fehlt mir und ich sollte doch sparen und endlich mal vielleicht ein 3A-Konto auftun. Das ist alles genau. Ja, das habe ich alles nicht. Oder? Dass ich so, nein, ich will jetzt leben. Ich will nicht jetzt, weiss nicht was, sparen, dass ich es dann in 50 Jahren nachher mal gut habe. Ich bin wirklich jemand, der vielleicht nicht so gut umgehen mit finanziell, aber ich bin wirklich ein Mensch, der im Moment auch lebt. Und das ist sicher etwas, was ich anderen nur empfehlen kann. Dort nicht alles zum Voraus planen, sondern lebt jetzt und lebt eure Träume jetzt, solange man irgendwie noch Zeit hat und Möglichkeiten dazu. Später ist man sich vielleicht gereut, wenn man auf dem Sterbebett liegt. Und es wird niemand zurückdenken und sagen, so toll, wie viel das ich im Büro war, wie viel das ich geschafft habe und so toll, wie viel Geld das ich verdient habe. Sondern ich bin sehr, sehr sicher, man wird an die Momente zurückdenken, etwas, was man erlebt hat. Das kann vielleicht auch im Job sein, das muss nicht nur auf Reisen oder sonst sein, aber spezielle Momente, wo man glücklich war, wo eben genau die Momente auch ausmachen, wo eben
nicht wo Pause, so
im Alltag auch erleben und wo aber uns prägt haben, unser Leben, und wo wir gerne noch zurückblicken. Und ich habe schon jetzt denke ich, wenn ich morgen, ich hoffe es nicht, aber irgendetwas wird passieren, könnte ich wirklich sagen, mal, ich habe ein paar so schöne Momente dürfen erleben, die Geburt von dem Kind, aber natürlich auch mit diesen Bären, ein paar so intime, neue Begegnungen. Für das hat es sich wirklich gelohnt, zu leben. Und von denen zähre ich noch heute. Das sind heute noch Momente, wo... Und natürlich machen sie auch noch lustig auf mehr, aber ich denke ja doch, für mich einmal ein paar so wirklich tolle Momente schon erleben. Nee. Und auch nur, weil ich den Mut hatte, Mut, in Anführungszeichen, zum Schlusszeichen, einfach das kleine Schrittchen zu machen und einfach zu gehen.
Ja.
Also gut.
Das finde ich sehr ein inspirierendes Schlusswort. Und ich denke, eben, du inspirierst auch sehr viele Leute, dass sie die Sachen machen, dass sie Interesse haben. Und es muss ja nicht immer gerade 3 Monate sein oder den ganzen Sommer, aber es kann ja auch mal einfach einen Monat sein oder eine angepasste Reise. Aber sicher sehr inspirierend, was du machst. Vielleicht noch ganz zum Schluss. Der Film «Der Bär in mir» läuft in Bern noch im Kino. Also dort kann man sicher einen Einblick bekommen, über was du machst. Du gibst auch noch einen Vortrag. Ich weiss nicht, ist irgendetwas gerade auf dem Programm nächstens oder so, wo die Leute könnten schauen könnten, wenn sie Interesse hätten?
Im Moment ist wirklich der Film aktuell.
Der Film.
Also im Moment so eine öffentliche Vortragstournee oder auch bekannte Daten, die werden auf der Webseite stehen, sobald es mal wieder etwas gibt. Es ist im Moment mehr so im geschlossenen Rahmen, Firmen, die anfragen für einen Anlass. Aber das wird sicher auch wieder geben. Öffentliche Vorträge, Schulen, die immer wieder mal anfragen, die ich sehr, sehr gerne mache. Also falls einen Lehrer oder eine Lehrerin dazu zuhört.
Ja.
Sehr, sehr gerne die Kinder zu begeistern und etwas mit auf den Weg zu geben. Nicht nur über Bären, sondern einfach ganz grundsätzlich über Umgang mit der Natur oder auch gewisse Umweltthemen, die ich gerne probiere, immer nachher zu verbinden in diesen Vorträgen. Im Moment läuft natürlich durch den Film gerade sehr viel. Nachher kommt wieder eine ruhigere Zeit. Aber etwas, was mir sicher auch über die Jahre einfach immer wieder Freude gemacht hat, sind die Reisen mit den Leuten, die natürlich speziell sind. Wir gehen nicht mit dem Zelt zu den Bären, aber es hat... Es ist eine Möglichkeit für Leute, die wirklich bereit sind, längere Zeit, das ist ganz bewusst eine längere Reise, mhm. 8 ganze Tage, die man in diesem Nationalpark verbringt, nicht eben nur 1 oder 2, mhm. um können das Knips und abhäkeln und weiterzugehen, ja. Das ist genau die Art Kunden oder Leute oder Gäste, die ich nicht auf der Suche bin. Und ich habe einfach gemerkt, durch die Begegnungen mit diesen Menschen, da ist man schnell auf der gleichen, viele Parallelen, viel auf der gleichen Wellenlänge. Es sind schöne Freundschaften auch, schöne Bekanntschaften daraus entstanden. Es ist sehr inspirierend, immer wieder neue Leute einfach auch lernen zu kennen, etwas, was mir auch Spass macht. Aber sei es halt eben auch auf der Webseite, wo die Leute und auf dem Web natürlich auch noch ein bisschen einen Einblick haben, geniessen und das oder andere Bild oder Film anschauen. Für dich, was interessiert.
Cool. Super. Merci vielmals für das spannende Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder mal.
Bitte gern geschehen. Nein. Alles Gute.
Merci. Danke.
Das war schon wieder mit der 5. Episode von Passion Peak. Mit diesem inspirierenden Gespräch mit dem David Bittner. Für mich war es super, ich bin so beeindruckt und habe so Freude, habe ihn face-to-face treffen und mit ihm über seine Begegnungen mit den Bären reden. Schaut seine Website an. Er hat dort wirklich fantastische Bilder drauf, die wunderschön sind, die Begegnungen dokumentieren, die die Wildnis in dem Alaska dokumentieren. Aber auch von seiner Reise in Tonga. Wirklich sehr, sehr schöne Fotos. Und wenn ihr sonst wollt, über ihn sich schlau machen, dann gibt es ein Doku vom Schweizer Fernsehen und eben der Film «Der Bär in mir», der jetzt momentan noch gerade im Kino läuft. Also sehr, sehr empfehlenswert, all die Sachen noch anzuschauen. Von meiner Seite her würde ich sagen, das ist jetzt die 5. Folge von Passion Peak. Wenn es euch gefällt, dann empfehlt doch den Podcast weiterempfehlen. Oder folgt mir auf Instagram. Instagram-Channel ist Passion Peak. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr bei der 6. Folge auch wieder dabei seid. Merci vielmals und eine gute Zeit.